Bevor ich meine heutige Predigt beginne, möchte ich Sie ermutigen. Es geht mir um den menschlichen Geist. Ich glaube, es war im Altertum schwer, etwas zu begreifen, was für uns heute leicht zu verstehen ist. Wir denken heute in Begriffen von Hardware und Software. Hardware, Ihr Körper, Software, Ihr Geist. Ich denke, das ist eine großartige Analogie für eines der großen Dilemmata des heutigen Universums, nämlich die Tatsache, dass unser Geist, unsere Software, korrupt geworden ist. Wir könnten auch sagen, wir haben eine Schadsoftware, wir haben Viren, die die Software beschädigt haben und man kann die Festplatte formatieren. Das ist die Botschaft des Christentums, dass Sie einen Neustart haben können, dass Sie einen neuen Anfang machen können. Ich möchte Sie heute ermutigen, einen neuen Anfang zu machen, indem Sie auf den gekreuzigten Jesus Christus vertrauen und sich auf ihn verlassen. Jesus Christus hat sein Leben für uns hingegeben, damit uns vergeben werden kann, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit wir mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden können, damit wir von Krankheit befreit werden können, damit wir vom Tod selbst befreit werden können, damit der Himmel unser Zuhause wird, damit die Kirche unsere Familie und unsere Gemeinschaft werden kann, damit jedes Kind ohne Vater oder Mutter jetzt einen Vater im Herrn, einen Bruder in Christus, eine Schwester in der Gemeinde haben kann. Liebe Freunde, das ist die größte Chance, die je einem Menschen angeboten wurde. Und so oft lassen wir sie an uns vorbeiziehen, lassen sie verstreichen. Darum möchte ich Sie heute herausfordern, denn Jesus Christus ist nahe. Er ist nahe. Er kommt. Entweder in Ihrem Tod oder durch seine Wiederkunft. Wir müssen bereit sein. Entscheiden Sie sich heute, Jesus Christus nachzufolgen und mit ihm im Frieden zu sein. Ich möchte Sie heute ermutigen, sich zu entscheiden, ein Jünger von Jesus Christus zu werden, ihn in Ihr Herz einzuladen, ihn um die Vergebung der Schuld zu bitten und Ihr Leben wird sich ändern. Wenn Sie das tun, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Wir möchten Sie darin bestärken, das heute zu tun. Heute möchte ich etwas sagen, was in Kirchen nicht oft gesagt wird, aber absolut biblisch ist. Ich habe diese Behauptung schon oft gemacht. Sie ist in der Tat grundlegend für ein gutes Leben als Christ, und zwar, in sich selbst zu investieren, ist ein Geschenk für andere. In sich selbst zu investieren ist aber nicht nur ein Geschenk für andere, es ist eine moralische Verpflichtung für Christen. Es ist etwas, wozu wir aufgerufen sind. Das sehen wir im Sabbat, das sehen wir in der Nachfolge, das sehen wir in der christlichen Erziehung. Es ist wichtig, in sich selbst zu investieren und das nicht nur zu tun, sondern es als eines der edelsten, freundlichsten und schönsten Dinge zu sehen, die man für die Menschen tun kann, mit denen man lebt. Es gab eine Zeit, da hätten Sie gesagt, Bobby Schuller war ein harter Arbeiter. Ich hoffe, Sie sagen das immer noch. Bobby Schuller war ein harter Arbeiter. Ich habe im Service gearbeitet. Ich war Tischabräumer in einem mexikanischen Restaurant. Ich habe auf einer Ranch gearbeitet. Das ist harte Arbeit. Ich habe auf Booten gearbeitet. Ich habe in der Immobilienbranche gearbeitet. Das ist nicht hart. Ich habe in der Granitherstellung gearbeitet, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich selbst als Erwachsener sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, wie wichtig es ist, an sich selbst zu arbeiten. Ich habe hart an meinen Aufgaben gearbeitet, ich habe hart für meinen Chef gearbeitet, für mein Gehalt, für meine Beförderung. Aber ich habe nicht hart daran gearbeitet, die nächste Stufe von dem zu erreichen, wozu ich berufen war. Ich habe nicht hart daran gearbeitet, Bibel zu lesen, nicht hart am Gebet, an Mentoren. Es war wichtig für mich zu erkennen, dass das Beste, was ich für meinen Job tun konnte, darin bestand, härter an mir selbst zu arbeiten. Das Beste, was ich für meine Kinder tun konnte, war, härter an mir selbst zu arbeiten. Und die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das folgende Prinzip wurde mir klar, als ich immer müde wurde, weil ich jeden Abend Käse aß. Wirklich wahr. Ich kaufte mir jeden Abend Käse zum Abendessen. Und dann ging es mir schlecht. Stellen Sie sich das vor. Dann hörte ich dieses großartige Prinzip, das Sie wahrscheinlich auch schon kennen. Kümmere dich um deinen Körper und dein Körper kümmert sich um dich. Und Mann, ist das wahr. Kümmere dich um deinen Körper und dein Körper kümmert sich um dich. Wie wäre es mit dieser Version? Kümmere dich um deine Gedanken und deine Gedanken kümmern sich um dich. Und noch eine. Kümmere dich um deinen Geist und dein Geist wird sich um dich kümmern. Vergessen wir dabei nicht, dass diese Dinge nicht nur offensichtlich erscheinen, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, sondern dass sie tatsächlich schon in der Bibel deutlich gemacht werden. Man muss hart an sich arbeiten. Man muss härter an sich selbst arbeiten als an allem anderen. Investieren Sie mehr in sich selbst als in den Aktienindex S&P 500, stattdessen in S&Ich 500. Ich weiß, das klingt kitschig, aber es ist wahr. Ich schätze, dass Sie hart arbeiten. Sie arbeiten hart an allem, außer an sich selbst. An der Kindererziehung, an Ihrer Ehe, im Ehrenamt und im Job. Und sehr oft fühlt sich das sehr oberflächlich an. Sie freuen sich beim Aufwachen nicht auf all diese Dinge. Warum? weil man sich mehr um alles andere gekümmert hat als um sich selbst. Man hat mehr in andere investiert als in sich selbst. Und oberflächlich betrachtet klingt das ja gottgefällig. Investiere in andere mehr als in dich selbst. Aber nein, liebe Freunde, genau da fängt es an. All diese Dinge haben ihren Ursprung in der Fülle. Wenn sie überfließen, wenn ihr Kelch überfließt, dann fällt ihnen das Teilen leicht. Ja, das stimmt. Lassen Sie mich es so sagen, falls Sie immer noch nicht überzeugt sind. Ich schätze, die meisten von Ihnen kennen jemanden, über den Sie sagen würden, ich wünschte, die würden härter an sich selbst arbeiten als an mir. Kennt jemand so jemanden? Ein Ehepartner, ein Freund, ein Elternteil, ein Kind? Viele von Ihnen haben Menschen im Leben, die Sie lieben und von denen Sie sagen würden, das größte Geschenk, das Sie mir machen könnten, wäre, gesünder zu leben. Ich wünschte, mein Vater würde auf seinen Körper achten, sodass er es zur Hochzeit unserer Kinder schafft. Oder XY hätte mehr Glauben und wäre positiver. Ich wünschte, so und so würde sich mehr entspannen und sich ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen, Urlaub machen, vielleicht wäre er dann glücklicher. Wir denken an solche Beispiele von Menschen, die wir wirklich lieben, und wir wissen, wenn sie in sich selbst investieren würden, wenn sie sich um sich selbst kümmern würden, wenn sie sich Zeit nehmen würden, sich selbst aufzubauen, wäre das ein Segen für alle um sie herum. Kennen Sie so jemand? Ich weiß, dass ich jemand kenne. Manchmal bin ich selbst dieser Mensch. Ich sage es also nochmal, vergessen Sie nicht, dass eine Investition in Sie selbst ein Geschenk für andere ist. Ich erinnere mich und freue mich sehr darüber, dass Gott mir schon früh in meinem Dienst aufs Herz gelegt hat, dass mein Leben nicht wie ein durstiger Mann sein sollte, der Menschen mit einem Schlauch bespritzt. Das war das erste Bild, das er mir gegeben hat. Er sagte, Bobby, so sind die meisten Pastoren heute. Sie sind selbst durstig und bespritzen die Leute mit einem Schlauch. Manchmal bekommen die Leute dabei etwas zu trinken, die meiste Zeit aber regen sich die Leute auf und verstehen nicht. Sie verstehen es nicht. Du sollst anders sein. Ich habe dann ein Bild von einem Brunnen auf der alten Ranch gesehen, auf der ich früher gearbeitet habe. Das Wasser sprudelte von innen heraus und wurde von einem Kreis zu einem größeren Kreis und zu einem noch größeren Kreis. Wenn man im Geist und Wort überfließt, mit Positivität, Weitblick, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Liebe und Offenheit überfließt, dann wird das ein Segen für alle um einen herum sein. Die Menschen tanken auf und es wird ein Segen für sie sein. Das ist wie bei diesen Champagnertürmen, die man auf der Titanic oder so gesehen hat. Wahrscheinlich sollte ich nicht gerade die Titanic als Beispiel nehmen, irgendein Schiff eben. Es läuft über und immer weiter. Und damit dient man aus dem Überfluss heraus. Sie sagen vielleicht, aber sagt die Bibel nicht, wir sollen allen dienen? Auf jeden Fall, aber vergessen Sie nie, dass Dienen eine Fähigkeit ist. Wurden Sie schon mal schlecht bedient? Da denkt man nur, geh weg. Viele von uns tun das und merken es nicht. Viele von uns werfen ihre Perlen vor die Säue. Viele von uns erdrücken ihre Kinder, ihre Angestellten oder ihre Kollegen. Das tun viele von uns, weil wir nicht aus der Fülle heraus dienen, sondern aus dem Durst, dem Hunger, der Verzweiflung und der Willenskraft heraus. Und wir merken nicht, dass wir in Wirklichkeit oft nicht so viel helfen, wie wir hoffen. Das führt dann dazu, dass wir uns noch wertloser und noch leerer fühlen und noch mehr aufgeben wollen. Liebe Freunde, investieren Sie in sich selbst. Investieren Sie in sich selbst. Das ist ein Geschenk für andere. Ein Geschenk für mich, ein Geschenk für die Welt, ein Geschenk für unser Land, ein Geschenk für unsere Schulen, unsere Arbeitsplätze. Wenn man härter an sich selbst arbeitet als an allem anderen. Und damit komme ich zum Beweis. Und der erweist sich erst als richtig, wenn man lebt, was die Bibel sagt. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, die Bergpredigt zu studieren. Das tue ich immer noch. Sie gilt als die wichtigste Lehre von Jesus. Und ich glaube, die zweitwichtigste Lehre ist das Vaterunser. Das müssen wir verstehen. Aber die Bergpredigt ist die zweitwichtigste. Ich denke, sie fasst fast alles zusammen, was Jesus lehrt, und ich habe das erst viel später im Leben erkannt. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen und von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Warum ist das so wichtig? Die Bibel spricht über Geld und Schätze mehr als über jedes andere Thema, wussten Sie das? Weil Geld uns zeigt, wo unser Wert liegt. Wofür Sie Ihr Geld ausgeben, zeigt, was Ihnen wichtig ist. Worein Sie investieren, zeigt, was Ihnen wirklich wichtig ist. Darum sagt Jesus, dass die beste Investition, die man machen kann, die Investition in den Himmel ist. Als ein Kind, das mit Kindergottesdienst aufgewachsen ist, dachte ich, das ist meine eine ewige Belohnung, wenn ich sterbe. Eine Art Schatz oder Krone, vielleicht ein Pokal. Und das könnte ja auch sein. Ich glaube, es gibt so etwas. Aber wir beschränken das nur auf unseren Tod. Das hier aber sagt Jesus. Und zuerst noch, was Jesus nicht sagt. Er sagt nicht, dass man erntet, was man gesät hat. Wussten Sie das? Jesus hat nie gesagt, dass man erntet, was man sät. Er sagt, wenn man sät, erntet man 30, 60, 100-fach. Nun, das wäre doch blöd, wenn man $1 investiert und $1 erntet, oder? Aber nein, Jesus sagt, wenn man $1 investiert, bekommt man 30, 60, $100 in himmlischer Hinsicht. Aber wenn das nur gilt, wenn wir sterben, ist das für die meisten von uns nicht sehr ansprechend, denke ich. Aber hier ist die zweite Sache, das, was Jesus sagt, ihr werdet 30, 60, 100% in diesem Zeitalter bekommen. Sagen Sie alle in diesem Zeitalter. Sagen Sie alle in Kürze. Was bedeutet in Kürze? Jetzt, genau jetzt. Da geht es also hin, wenn man in das Reich der Himmel investiert, wenn man da rein investiert. Wenn Jesus sagt, das Reich der Himmel, meint er damit nicht nur den Himmel, sondern den Bereich um sie herum. Es bedeutet in der geistlichen Welt, die überall um uns herum ist. Sie ist in diesem Raum genau jetzt. Sie ist überall, wo sie sind. Sie ist immer dort, wo der Heilige Geist ist und wo Gott ist. Wenn man da hinein investiert, ist es, als wäre es genau hier. Es ist greifbar. Es ist in der Luft um uns herum. Aber wissen Sie was, liebe Freunde? Diese Schätze können nicht gestohlen werden. Sie können nicht besteuert werden. Sie können nicht durch Inflation verloren gehen. Sie können niemals, niemals an Wert verlieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man sie wegwirft. Das ist die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden. Und das passiert auch. Man kann sie nehmen und wegwerfen. Manche Menschen tun das. Hier sind ein paar Beispiele dafür, was damals himmlische Schätze waren. Wir wissen das, weil Jesus diesen Spruch nicht erfunden hat. Es gab ihn schon in anderen jüdischen Texten. Wir verstehen unter himmlischen Schätzen Wissen, Fähigkeiten, Wohlwollen, Frieden, Führungsqualitäten, Zuversicht und so weiter. Das sind Dinge, die wir überall um uns herum aufbewahren und die, je mehr wir sie entwickeln, 30, 60 oder 100-fach zu unserem Vorteil zurückkommen. Es zeigt, wie viel Mühe wir uns auch gegeben haben. Und sie alle kommen einander zugute. Sie alle kommen einander zugute. Darum ist es so wichtig, in sich selbst zu investieren. Darum ist es so wichtig, an sich selbst zu arbeiten. Das ist der Grund, warum der größte Fehler, den die moderne Kirche gemacht hat, die Trennung von Jüngerschaft und Christentum ist. Damals nannten die Menschen sich nicht Christen, sie nannten sich Jünger. Das bedeutet, dass es einen bestimmten Weg gibt, Dinge zu tun. Es gibt eine Ausbildung, es gibt ein Training, das jedem beibringt, wie man diese Dinge um uns herum aufbewahren kann. Wie in der Luft, sodass man im Laufe des Lebens Schätze hat, aus denen man schöpfen kann, die nicht weggeblasen werden können, die nicht gestohlen werden können. Schauen wir uns kurz ein Beispiel an, wie das im Leben einer biblischen Person funktioniert hat. Viele von uns kennen die gute Seite von Salomo. Diejenigen von uns, die die Bibel nicht ganz durchgelesen haben, vergessen, dass es auch eine schlechte Seite von Salomo gibt. Salomo ist ein interessanter Charakter. Er beginnt als junger Mann, der von David selbst auserwählt wurde, ganz ähnlich wie König David selbst, der große König. Gott erscheint ihm und sagt, Salomo, du wirst dieses Volk anführen. Du bist ein junger Mann, du hast viele Herausforderungen vor dir. Bitte mich um irgendetwas und ich werde es dir geben. Worum bittet Salomo? Er bittet um einen großen himmlischen Schatz, einen der größten. Er bittet um Weisheit. Und Gott sagt, um vieles hast du nicht gebeten. Du hast nicht um Geld gebeten. Du hast nicht darum gebeten, dass deine Feinde besiegt werden und dies und jenes. Du hast um Weisheit gebeten und ich werde dir Weisheit geben. Ich werde dich zum weisesten Menschen der Welt machen. Aber ich werde dir auch Geld geben, dir die Niederlage deiner Feinde geben und so weiter und so fort. Das ist ein großartiges Versprechen und es wird wahr. Wir sehen, dass Salomo unglaublich wohlhabend, mächtig und gesund wird. Er baut einen der größten Tempel der Menschheitsgeschichte, den Tempel, den David bauen wollte und nicht durfte. Menschen kommen aus der ganzen Welt zu ihm. Große Könige, große Anführer, die damalige Version von Herzögen und Herzoginnen und Senatoren. Solche Persönlichkeiten kommen aus der ganzen Welt, um von Salomo große Weisheit zu hören. Und alles, was er ihnen sagt, hilft ihnen und nützt ihnen in vielerlei Hinsicht. Er wächst also nicht nur in den himmlischen Schätzen, sondern er teilt diesen himmlischen Schatz mit anderen und das kommt ihnen sehr zugute. Das ist die erste Phase von Salomo. Man kann deutlich sehen, wie in seinem Leben zu dieser Zeit der himmlische Schatz Weisheit zu 30, 60, 100-fachen und wirklich greifbaren Ergebnissen führte. Können wir das alle sehen? Phase 2. Salomo beginnt in höherem Alter, aus welchen Gründen auch immer, die Töchter von anderen Königen zu heiraten. Prinzessinnen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Sie sind nicht religiös und sie haben ihre eigenen Religionen. Er heiratet sie und erschafft sich ein riesiges Gefolge. Er tut das für Bündnisse, er tut das, weil er stärker werden will und weil er Israel retten will. Aber plötzlich beginnen diese neuen fremden Götter, heidnische Götter, in das Königreich Israel einzufallen. Und um es noch schlimmer zu machen, baut Salomo diesen Götzen Altäre. Er setzt Priester ein und all sowas. Und so kommt es, dass Salomo in seinem hohen Alter im 5. Buch Mose, Kapitel 17, Gebote entdeckt, was Könige nicht tun sollen, damit sie nicht wie der Pharao werden. Hier sehen wir, dass Salomo jedes einzelne dieser Gebote bricht. Er wird genau wie der Pharao. Und das hier sagt Gott dann zu Salomo in 1. Könige, Kapitel 11, Vers 9. Dort heißt es, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er ihm, dem Gott Israels, den Rücken gekehrt hatte. Dabei war der Herr ihm zweimal erschienen und hatte ihm ausdrücklich verboten, andere Götter zu verehren. Aber Salomo hörte nicht. Darum sagte der Herr zu ihm, du wusstest genau, was ich von dir wollte, und trotzdem hast du meinen Bund gebrochen und meine Gebote missachtet. Darum werde ich dir die Herrschaft über dein Königreich entreißen und sie einem deiner Beamten übergeben. Und genau das passiert. Salomo verliert alles, das Königreich, das Geld, alles. Er verliert alles. Und warum? Weil er den himmlischen Schatz verloren hatte. Er hatte die Weisheit verloren. Heute nennen wir das, wenn es um Leitung geht, das salomonische Paradoxon. Wahrscheinlich kennen Sie jemanden, bei dem das zutrifft. Unglaublich weise Menschen, die gute Ratschläge geben, die sie aber selbst nie befolgen. Das ist das salomonische Paradoxon. Man gibt großartige Ratschläge, befolgt sie aber selbst nicht. Hier ist eine gute Übung, die Sie machen können. Wenn Sie das nächste Mal vor einer großen Herausforderung stehen, schreiben Sie eine E-Mail an sich selbst mit dem Text, »Lieber Bobby, ich hatte heute einen Austausch. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Was soll ich tun?« Lesen Sie die Mail und schreiben Sie dann eine Antwort per E-Mail. Sie werden sich selbst einen richtig guten Rat geben und Sie werden versucht sein, ihn nicht zu befolgen. Sie werden in Versuchung kommen, ihn nicht zu befolgen. Tappen Sie nicht in die Falle des salomonischen Paradoxons, denn das bedeutet, dass Sie himmlische Schätze haben, aber sich weigern, darauf zuzugreifen. Hier ist die endgültige Analyse von Salomo. Er hatte ein unglaublich großes himmlisches Portfolio, aber er hatte seine Bankkarte verloren. Er hatte Milliarden von Dollar, aber er hat sein Scheckbuch verloren. Es war alles da, aber er hatte den Zugang aufgegeben. Tun Sie das nicht. Sparen Sie weiter, legen Sie weiter an, bauen Sie weiter Ihr himmlisches Portfolio auf. Aber was auch immer Sie tun, vergessen Sie dabei nicht, dass all das Geld, all der gute Wille, all der Segen in Ihrem Leben von Gott kommt. Wenn Sie Gott den Rücken zukehren, kehren Sie allem den Rücken zu, was Ihnen in dieser Welt Leben gibt. Lassen Sie uns über Ihr himmlisches Portfolio sprechen. Sprechen wir über Ihre Schätze. Schauen wir uns an, was Sie tatsächlich auf dem Konto haben. Sollen wir einen Blick darauf werfen? Schauen wir, was wir haben. Es gibt einen Weg, wie Sie Ihr himmlisches Portfolio verbessern können. Lassen Sie uns aber zunächst eines klarstellen. Wir starten bei Null. Viele Menschen, die heute investieren, sind verschuldet, auch bei normalen Investitionen. Schulden aus Studienkrediten, $100,000, $20,000 Autoschulden, große Hypotheken. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Gott einen Plan zum Schuldenerlass für Sie hat? Viele von uns haben himmlische Schulden. Wir haben Sünden, einen schlechten Willen, einen schlechten Glauben, die Art und Weise, wie wir gelogen und Menschen betrogen haben, wie wir unsere Kinder oder Enkelkinder behandelt haben, wie wir unseren Ehepartner oder Menschen, mit denen wir früher ausgegangen sind, oder unseren alten Mitbewohner oder alte Geschäftspartner behandelt haben. Wir haben in der Vergangenheit Dinge getan, die wir bereuen. Wir haben Fehler gemacht. Aber Gott kann diese Bänder löschen. Gott kann diese Dateien löschen. Er hat es am Kreuz von Jesus getan. Wir starten also erst einmal bei Null, indem wir verstehen, dass Tod, Krankheit und Sünde am Kreuz gestorben sind und wir bei Null anfangen werden. Sie können eine reine Weste haben. Amen. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Jetzt, wo wir dort gestartet sind, möchte ich über das sprechen, was ich die goldene Dreieinigkeit nenne. Das habe ich aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3. Ich glaube, das ist die wichtigste Predigt, die ich in diesem Jahr halten werde. Ich glaube, dass das Leben von denen, die umsetzen, was ich ihnen heute sage, nicht mehr dasselbe sein wird. Ich glaube, es liegt an diesen drei himmlischen Schätzen. Wenn sie verstehen, dass ihr Leben nie mehr dasselbe sein wird, wenn sie diese drei Dinge aufbewahren, ihre Finanzen werden nie mehr dieselben sein, ihre körperliche Gesundheit, ihre Familie wird nicht mehr dieselbe sein, ihr Weg mit Gott wird nicht mehr derselbe sein. Wenn sie dieses goldene Dreieck verstehen, werden sie morgens anders wach werden. Sie werden die drei größten himmlischen Schätze verstehen, die uns durch die Bibel gegeben werden. Hier ist der erste große himmlische Schatz. Nummer 1, Gunst bei Gott und Menschen. Das ist ein Schatz, der Möglichkeiten und zweite Chancen schafft. Wir alle brauchen das, Gunst bei Gott und den Menschen. In der Geschäftswelt nennt man das Firmenwert. Jedes Mal, wenn ein Unternehmen verkauft wird, ob öffentlich oder privat, wird neben dem Gewinn vor allem auf den Firmenwert geachtet. Wie hoch ist der Firmenwert gegenüber diesem Unternehmen? Wir sehen, dass man in unserer Wirtschaft gerade auf den Firmenwert achtet. Der Firmenwert von Target hat sich kürzlich verändert. Bei Budweiser hat sich der Firmenwert geändert. FTX, eine große Kryptobörse, hatte kürzlich eine große Veränderung des Firmenwerts, als sie Leute betrogen haben. Und eine der größten Firmenwertgeschichten überhaupt ist Tylenol. Damals in den 80ern, glaube ich. Es war eine Geschäftslegende. Irgendjemand hat Tylenol-Flaschen geöffnet und Giftpillen hineingetan, woraufhin eine Reihe von Menschen gestorben sind. Tylenol hatte die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Versuchen, alle Flaschen aufzuspüren und abzufangen oder alles zurückrufen. Man war sich ziemlich sicher, dass man den Vorfall auf ein bestimmtes Gebiet einschränken konnte, aber man entschied sich, den Gegenwert von wahrscheinlich Milliarden von Dollar oder zumindest Hunderte von Millionen auszugeben, um alle Tylenol-Flaschen zurückzurufen. Alle wurden zurückgerufen, frisches Tylenol eingefüllt und mit einem neuen Verschluss versehen, dieses kleine silberne Foliending, das jetzt auf jeder Flasche ist. Damals war das neu. Das war ihre Art zu sagen, dass die Flasche kein Gift enthält. Die Leute haben das verstanden und nicht nur das, sie wussten auch, was Tylenol bewirkt. Und so wurde Tylenol zum König des Paracetamols. Nennt man das so? Ich meine, wenn man eine Chemikalie mit dem Markennamen eines Unternehmens bezeichnet, ist das Firmenwert. Wenn man Taschentücher Kleenex nennt, wenn man ein Kopiergerät Xerox nennt, dann ist das Firmenwert. Coca-Cola hatte etwas Ähnliches. Erinnert sich jemand an die Coca-Cola mit neuer Formel in den 80er Jahren, irgendwer? Nun, ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe ein Video darüber gesehen. Eine neue Coca-Cola-Formel wurde kreiert. Jede Studie sagte, dass die neue Cola besser sei, aber die Leute mochten sie nicht. Also brachte man die alte Coca-Cola zurück und nannte sie Coca-Cola Classic. Die Aktien gingen durch die Decke und der Firmenwert ging durch die Decke. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens sagte später, als er gefragt wurde, ob das alles von Anfang an ein großer Plan gewesen sei, was hat der CEO gesagt? Er sagte, so dumm sind wir nicht, aber auch nicht so schlau. Das ist ein guter Satz. Man kann das bei Gott und bei Menschen haben. Die Möglichkeiten und die zweiten Chancen sind der Schatz, den man im Himmel aufbewahren kann. Es gibt einige Persönlichkeiten, die das mit Sicherheit hatten. David hatte das, Josef, Abraham. Wie bekommt man Gunst bei Gott und Menschen? Die Bibel sagt es uns. Es gibt zwei Dinge, sagt sie, und zwar diese hier. An Liebe und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Ja, schreibe sie dir tief in dein Herz. So wirst du Gunst bei Gott und Menschen finden. So bekommt man sie. Haben Sie gehört, was es war? Es war ganz am Anfang. Liebe und Treue. Jesus selbst sagt, liebt einander und bittet um alles, was ihr wollt, und ich werde es euch geben. Da ist es. Liebe und Treue. Das bedeutet Liebe. Liebe bedeutet echte Auswirkung zum Wohle der anderen. Das bedeutet Liebe, sie bedeutet echten Dienst. Das bedeutet Liebe, sie bedeutet Großzügigkeit. Wenn Sie keine Großzügigkeit haben, haben Sie wahrscheinlich nicht viel Liebe. Das ist dann ein Bereich, in dem Sie wachsen müssen. Die Bibel sagt uns, wenn man nicht 10% des Geldes weggibt, beraubt man Gott. Und man wird keinen finanziellen Segen im Leben haben. Geben Sie also 10% Ihres Geldes weg, sei es an Hour of Power, an Ihre Nachbarn, an Menschen in Not oder an Ihre Lieblingswohltätigkeitsorganisation. Sie müssen ein großzügiger Mensch werden. Das ist schwer, wenn man nicht viel hat. Aber die Ironie ist, dass man, wenn man nicht die Hand zum Geben öffnet, auch nicht die Hand zum Empfangen öffnen wird. Das ist es also, was die Bibel lehrt. Das ist Liebe. Andere Menschen zu lieben, zumindest mit 10% des Geldes und mit Dienst und mit Zeit und auch mit Treue. Treue bedeutet, dass Menschen auf sie zählen können. Es bedeutet, dass sie etwas über einen langen Zeitraum hinweg tun. Ein Mann sagte, ich habe Treue ausprobiert. Wir wissen aber Folgendes, Treue ist nichts, das man ausprobiert. Treu ist man. Treu ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Treu ist man immer. Man kann Treue nicht ausprobieren. Man ist treu, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Wenn man treu ist und Menschen liebt, wird man in diesem himmlischen Schatz Gunst bei Gott und bei Menschen erwerben. Nummer zwei, der zweite Schatz im goldenen Dreieck, ist Weisheit. Wir haben bereits darüber gesprochen. Weisheit ist ein Schatz der Freude, des Erfolgs und eines guten Lebens. Heute verwechseln wir Weisheit mit Wissen. Wissen ist auch super wichtig. Aber man kann eines über die Wissenschaft sagen. Die Wissenschaft ist wichtig. Ich liebe Wissenschaft. Sie kann uns Wissen geben, aber sie kann uns keine Weisheit geben. Die Wissenschaft kann uns keine Weisheit geben. Das ist der Grund, warum die klügsten Menschen der Welt, die tonnenweise Wissen haben, sehr oft trotzdem ein chaotisches Leben führen. Ihre Bankkonten sind leer, sie waren mehrfach verheiratet und können in einer Beziehung nicht glücklich werden. Sie kehren immer wieder zu denselben toxischen Menschen zurück oder was auch immer. Sie nehmen Drogen und Alkohol, sie sind nie glücklich. Weil in der Wissenschaft, die wichtig ist, Wissen mit Weisheit verwechselt wird. Lernen und Wissenschaft sind unterschiedlich, das ist wichtig. Wissenschaftliches Verständnis ist wichtig, aber dabei geht es um das Verstehen von Beobachtungen, Messungen, Fakten oder Prinzipien. Aber Lernen und Weisheit sehen anders aus. Das ist ganz einfach. Dabei geht es um Änderung des Verhaltens. Wenn sich Ihr Verhalten nicht ändert, sind Sie nicht in der Weisheit gewachsen. Lernen und Weisheit bedeuten Änderung des Verhaltens. Gehen Sie immer wieder zu demselben faulen Kerl zurück? Dann sind Sie nicht an Weisheit gewachsen. Spielen Sie immer weiter. Werden Sie immer wieder aus demselben Grund gefeuert? Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Wenn so etwas passiert, ist die Versuchung groß, anderen die Schuld zu geben, die Schuld auf die Gene zu schieben, zu sagen, darüber komme ich nie hinweg, oder dies zu sagen oder jenes. Am Ende des Tages fehlt es ihnen an Weisheit. Und so bekommt man Weisheit, und zwar nur so. Man bekommt sie durch Versuch und Irrtum, oder man bekommt sie durch die Fehler der anderen. Anders gesagt, die einzige Möglichkeit, Weisheit zu bekommen, ist entweder selbst Fehler zu machen oder zu beobachten, wie jemand anderes einen macht. Das war's, Weisheit also. Gut, Nummer 3, bereit? Wir haben Gunst bei Gott und Menschen, wir haben Weisheit, und das Letzte ist der Glaube. Glaube ist der Schatz der Wunder und des Sieges gegen alle Widrigkeiten. Es gibt nur einen Weg, Glauben zu bekommen, ich sage es frei heraus. Es gibt nur einen Weg, um Glauben zu bekommen. Man bekommt keinen Glauben, indem man mehr nachdenkt. Man bekommt keinen Glauben, indem man sich mehr anstrengt. Es gibt nur einen Weg, Glauben zu bekommen, und das ist die Bibel. Das ist der einzige Weg. Die einzige Möglichkeit, den Glauben zu stärken, ist, das Wort Gottes zu hören. Es zu hören, es zu glauben. Das ist Brot. Die Bibel ist Brot. Und es ist kein Brot für zwischendurch, es ist unser tägliches Brot. Leute sagen, ich habe diesen Vers ja schon gelesen. Das ist so, als würde ich sagen, Pizza habe ich ja schon probiert. Nein, man isst jeden Tag Pizza. Das Wort Gottes ist wie ein mexikanisches Restaurant. Man isst dort jeden Tag. Es ist Brot. Brot. Sie sagen vielleicht, ich esse wenig Kohlenhydrate. Bitte nicht. Machen Sie das nicht. Machen Sie das nicht. Manche Menschen sagen heute, wow, Hannah hat so viel Glauben. Hannah legt Menschen die Hände auf und sie werden gesund. Hannah spricht und ich glaube und dann spüre ich, wie sich mein Geist verändert. Hannah macht Folgendes. Hannah liest die Bibel, nicht jeden Monat, nicht jeden Sonntag, sondern jeden Tag. Und das ist lästig. Das ist es. Jeden Abend. Neulich kamen wir von einer langen, miserablen Reise nach Hause. Stunden im Regen und Verspätungen mit unseren Koffern. Und wir fahren vom Flughafen nach Hause und kriechen um 2 Uhr morgens ins Bett. Normalerweise gehen wir jeden Abend um 10 ins Bett, denn ein guter Christ auf dem Weg in den Himmel steht um 7 auf und geht um 11 ins Bett, das weiß doch jeder. Das sagt auch mein Freund Jan. Aber wir kommen um 2 Uhr morgens nach Hause. Ich bin erschöpft und wir kriechen ins Bett. Ich freue mich so aufs Bett, dass ich gerade das Licht ausmachen will und die Lampe an Hannahs Seite geht an. Klick. Und sie sagt, wirklich ganz nett, darf ich noch 2 Minuten lesen? Sie hat ihre Bibel herausgeholt. Was soll ich da sagen? Pastor Schuller, was soll ich da sagen? Ich sage, ja. Kannst du die Stelle vorlesen, wo steht, dass Jesus kleine Nickerchen und Schlafen liebte? Wenn Sie Hannah fragen, warum sie so viel Glauben hat, wird sie entweder sagen, dass sie nicht so viel Glauben hat, oder sie wird sagen, dass es an der Bibel liegt, oder? Ja, sie hat Glauben, sie weiß, dass sie Glauben hat, und sie weiß, dass er aus der Bibel kommt, okay? Wenn man glauben will, wenn man Wunder im Leben haben will, wenn man Widerstände überwinden will, dann muss man jeden Tag sein Brot essen. Einfach jeden Tag. Es muss gar nicht viel sein, nur ein paar Minuten jeden Tag. Vielleicht die Hörbibel im Auto, wenn Sie keine Zeit haben. Wenn Sie eines dieser 3 Dinge aufbauen, vor allem aber alle 3 Dinge zusammen, wird Ihr Leben nie mehr dasselbe sein. Das ist eine Garantie. Und Sie werden Ihr ganzes Leben lang Zugang zu diesem unglaublichen Schatz haben, der Ihnen alles bringt, was Sie vom Leben brauchen und wollen. Vater, wir bitten dich im Namen Jesu um alle Schätze des Himmels, zu denen wir durch deinen Heiligen Geist, durch die Auferstehung von Jesus und durch dein Wort Zugang haben. Wir beten, dass wir jeden Tag in diesen Dingen wachsen, dass wir uns jeden Tag nicht mit jemand anderem vergleichen, sondern mit dem, der wir gestern waren. Hilf uns zu verstehen, Herr, dass die Investition in uns selbst ein Geschenk für andere ist. Es ist ein Geschenk an dich. Es ist ein Geschenk an die Menschen, die uns lieben, und wir entscheiden uns heute, das zu tun. In Jesu Namen. Das ganze Volk Gottes sagt Amen.